Mein Name ist Dr. Weber. Ich arbeite seit vielen Jahren auf der bauchchirurgischen Intensivstation und darf heute einen Fall eines aus dem Ruder gelaufenen Immunsystems präsentieren. In medias res. Es handelt sich um einen 36-jährigen Patienten, männlich, leicht adipös, der zu Hause stuporös aufgefunden wird, keine positive Infektanamnese hat, er wird im Krankenhaus Mistelbach aufgenommen, dort krampft er, wird intubiert und hat Fieber. Entwickelt aufgrund seiner Krampfanfälle eine Rhabdomyolyse mit einem CK-Max von 30.000, er fiebert weiter, höher auf 41, bessert sich aber auf Augmentin und kann am Tag 8 dort wieder extubiert werden, hat weiterhin Fieber. Im Rahmen eines neu aufgetretenen Delirs entwickelt er wieder eine respiratorische Insuffizienz, wird reintubiert und kommt dann, initial war das nicht notwendig, an die HF. Am Tag 13 findet man einen Enterobacter cloacae im Bronchialsekret, entwickelt der Pneumonie und wird tracheotomiert. Und im Rahmen eines Kanülenwechsels und Bronchoskopie entwickelt auch eine pulmonale Blutung, verschlechtert sich respiratorisch und wird aus dem Grund dann zu uns transferiert. Wir finden einen einen Patienten in septischen Schock mit katecholaminrefraktären vier Organversagen, hat 140 Frequenz, fiebert weiter, hat 0,4 NOA, ein Laktat, respiratorisch recht aufwendig mit 100% am Bmax von 30, 10 BIP und einem Titalvolumen von 180. Er ist anurisch und auffallend ist auch das Bilirubin direkt bei Aufnahme, das schon relativ hoch ist, bei 10. Thrombozyten sind unter 100.000, bei 71, der Normotest niedrig, 35, die Triglyceride hoch und das war nüchtern, weil an dem Tag hat er keine Ernährung bekommen. Wir bronchoskopieren ihn und finden einen thrombotisch ausgemauerten Trachealbaum bis zur mittleren Trachea, der flexibel, aber nicht entfernbar ist. Wir entscheiden uns für eine ECMO und eine starre Bronchoskopie, eine VV-ECMO. Dort wird der Thrombus entfernt, aber der Unterlappen bleibt atelektatisch und das zwar über viele Wochen. Aus dem Ankunftslabor hat 16 CRP, ein hohes BCT, die Leukos sind bei 8000, Gamma-GT relativ hoch. Auch die übrigen Leberparameter sind erhöht, er hat kein Ammoniak und eben auffallendes Bile. Aus Verzweiflung wurde schon im Vorkrankenhaus schon eine Latte an Antibiotika aufgeschrieben. Sie sehen Tavanik, Digazyl, Linezolid und Mykamine. Wir reduzieren das auf Digazyl und Cefepim, machen ein Fokus-CT. Der Schädel-CT ist unauffällig, im CT-Abdomen findet man nur eine Hepatomegalie und eine Steatose, aber sicher keinen intraabdominellen Fokus und auch keine extrahepatische Cholestase, Cholangitis oder Zirrhose. Er hat keinen intraabdominellen Fokus im Thorax-CT, hat eine Unterlagenatelektase und Reste einer Pneumonie sowie eine PE im rechten Oberlappen und angrenzenden Infarktzone, wie man da sieht. Aus der Mikrobiologie erfahren wir dann aus dem Krankenhaus Korneuburg, dass er eine positive Blutkultur hatte, eh schon vor ein paar Tagen mit Enterobacter cloacae. Unsere Evaluationen aus der PAL, Katheter wechselt, hat eigentlich nichts gebracht, insbesondere auch die PCR nicht. Das CRP fällt, auch das BCT. Er erholt sich von dem Infekt. Die Antibiotika können am Tag 25 beendet werden und auch die Katecholamine. Tag 27 finden wir das Bile auf 34. Das ist kontinuierlich eigentlich recht rasch gestiegen. Die Triglyceride bei 1200. Die Thrombus fallen weiter auf 40.000. Die Leukos auf 3,8, der fiebert weiter, die Cholestaseparameter sind weiter steigend und wir denken zum ersten Mal an irgendeinen Autoimmuneffekt, denn er hat zu dem Zeitpunkt sicher keine Infektion mehr. Wir nehmen also Antikörper ab, auch im Sinne einer Autoimmunhepatitis und melden ihn zur ERCP an. Wir beginnen eben aus dem Grund mit Cortison, relativ hochdosiert mit 3x500 für 3 Tage. Am Tag 28 steigt das Bille weiter. Die RCB hat nichts gebracht, insofern oder insbesondere kein Hinweis auf sekundär sklerosierende Cholangitis. Auch die Leber wird biopsiert, da findet man nur toxischen Leberschaden. Wir überlegen eine oder machen eine Zytosorbspule und finden dann die Antikörper negativ. Am Tag 30 ist er dann auch noch neutropen, unter 0, 0, also unter 1 Leukos. Die Thrombozyten sind weitergefallen, HIT und Autoantikörper sind negativ. Da begeht man dann das erste Mal ein Licht auf, weil wir schon zwei ähnlich gelagerte Fälle haben, die beide verstorben sind. Ich mache Ferritin, das ist also bei fast 4000. Wir konsultieren die Hämatologie und machen eine Knochenmarksbiopsie. Und da zeigt sich schon in der Knochenmarksbiopsie eine Hämophagozytose-Aktivität. Wir beginnen also sofort mit Privigen, recht hochdosiert mit 1 Gramm pro Kilo und Tag für 3 Tage und am Kinaret, einem Interleukin-1-Rezeptor, Blocker mit 3x200 pro Tag für insgesamt 5 Wochen. Die HF muss wieder gestartet werden. Gut, das Bilirubin geht langsam wieder runter. Am Tag 34 steigt das CRP dann wieder an auf 19, auch APCD ist erhöht. Die Mikrobiologie, da findet sich im Harn ein E. coli mit 10 hoch 5 und er ist bronchial mit einem 4-mägigen Pseudomonas besiedelt. Im Lungenröntgen sieht man nur nach wie vor diese Unterlappenatelektase ohne wesentliche Dynamik. Wir beginnen also mit Bipitat und wieder mit der HF. Und weil der Patient zwar initial mit dem CRP steigt, aber dann irgendwie stehen bleibt und auch klinisch nicht besser wird, machen wir noch einen Septifast und wir finden den Pseudomonas aeruginosa auch im Blut. Die Blutkultur ist negativ. Das CRP, wie gesagt, initial rückläufig, aber dann wieder ansteigend. Dann stellt man um auf Colistin IV und inhalativ und auf Avycaz blind. Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht ausgetestet. Das Zerpaxa war allerdings negativ und sonst war er nur auf Colistin und Amikacin empfindlich. Er hat also eine Pneumonie mit einem multiresistenten Pseudomonas im atelektatischen Unterlappen. Wir geben auch in der Phase noch einmal ein Pentaglobulin, denn es gibt eine jüngst publizierte Studie mit schweren Infektionen mit MDR-Keimen und Pentaglobulin, die insofern eine Outcome-Verbesserung zeigen, weil sie weniger Breakthrough, also die Patienten, die mit Pentaglobulin behandelt haben, weniger Breakthrough-Bakteriämien haben und die Zeit zur nächsten Infektion mit multiresistenten Keimen verkürzt ist. Nun zum Verlauf. Man sieht, das Grüne ist das Bilirubin, das steigt enorm an in den ersten Tagen. Wir haben hier dann die ECMO. Also ECMO, die HF, wir beginnen mit Cortison, auch die Zytosorbspule und in der Verzweiflung machen wir sogar ein Maß und dann bei Diagnose die Immunglobuline und das Kinaret. Man sieht, auf diese Maßnahme geht das Bili runter, bleibt aber über eine längere Zeit eigentlich erhöht. Trotz Rückgang der Entzündungsparameter, das Blaue ist das CRP und das Rote die Leukos, da wieder Neutropen und dann erholt sich beides wieder. Das CRP geht aber dann im Rahmen dieser Infektion wieder rauf. An den Thrombozyten sieht man den Therapieerfolg. Wir beginnen hier mit Ivic und Kinaret und die Thrombozyten steigen langsam wieder an. Nun der Verlauf über die ganze Zeit. Das CRP, er kommt also mit einer Bakterieminenterobakter-Kloake-Pneumonie, bessert sich auf die Antibiose, da werden die Katecholamine wieder abgesetzt. Wir beginnen mit dem Kinaret, er entwickelt dann auf das Cortison und hauptsächlich aufs Cortison dann eine Pneumonie mit einem multiresistenten Keim. Danach kann das Ding wieder beendet werden und dann ist er eigentlich mehrere Wochen infektfrei, bis er dann im rechten Unterlappen, der zu dem Zeitpunkt immer noch atelektatisch ist, trotz Bauchlage und anderer Dinge eine E. coli-Pneumonie. dann wieder insuffliert, Schlucktraining und dekanaliert, und für den letzten CRB-Anstieg haben wir jetzt keine Ursache gefunden, der ist auch spontan wieder zurückgegangen. Hier sieht man die Thrombozyten. Eben nach Beginn der Therapie fangen sie an zu steigen. Das ist auch typisch für das Maß. Auch die Leukozyten erholen sich und das Bile geht langsam runter. Ist aber erst bei Entlassung wieder normal. Es handelt sich also um eine hämophagozytische Lymphhistiozytose, HLH genannt. Das ist ein hyperinflammatorisches Syndrom mit einer massiv überschießenden Reaktion des Immunsystems, verursacht durch eine ineffektive Pathogenelimination der zytotoxischen T-Zellen und Natural Killer-Zellen. Bei den genetisch bedingten HLH-Formen kommt es also zu einer Störung des Purintransfers und der Degranulation zytotoxischer T-Zellen und NK-Zellen und so zu einer verminderten Zytolyse. Bei den erworbenen Formen ist das ähnlich. Die Trigger sind meistens Infektionen viraler Natur, EBV, Herpes und HNN1 sind da beteiligt. Autoimmunerkrankungen wie die systemische rheumatoide Arthritis und die SLE. Malignome, vor allem Lignome, also Lymphome der B- und T-Zellreihe. Und auch die Immunsuppression kann eine gewisse Prädisposition darstellen, also HIV oder Organ- oder Knochenmarkstransplantierte Patienten. Die Symptome unterscheiden sich kaum von einer Sepsis, deswegen ist die Intensität sicher deutlich unterdiagnostiziert. Es kann gleichzeitig vorliegen, die Patienten sind alle nachhaltig immunsupprimiert, auch nach Remission dieser Erkrankung bleiben sie über Monate sehr anfällig für nosokomiale Infektionen. Es kommt also zu einer exzessiven Aktivierung des zellulären Immunsystems. Die zytotoxischen T-Zellen aktivieren über TNF-Alpha die Makrophagen und die induzieren einen Zytokinstorm. Diese aktivierten Zellen infiltrieren in die Organe und schädigen sie. Das ist eben hauptsächlich ZNS und Leber. Und es fehlt die Downregulation dieser Prozesse. Normalerweise ist es ja so, dass die Natural Killer Zellen an die Tumorzellen oder mit Virus infizierten Zellen andocken, dort Perforin freisetzen, durch die zytotoxische Granula sozusagen in die Targetzelle injiziert werden. Dort induziert sie Apoptose und die Makrophagen räumen es weg. Im Rahmen einer primären HLH mit Gendefekten ist also hauptsächlich die Perforinbildung, Funktionalität, die Anhaftung der zytotoxischen Granula an der Zellwand und die Granula selbst gestört. Es kommt eben, wie gesagt, zu einer ineffektiven Killen der infizierten Zellen. Das heizt eben die Makrophagen an und die Makrophagen bilden oder verursachen einen Zytokinstorm. Und man findet in den Organen, insbesondere im Knochenmark, eine Hämophagozytose, weil diese aktivierten Makrophagen dann mehr oder weniger alles wegräumen, was ihnen im Weg steht. Es wird also unterschieden zwischen einer primären HLH, die angeborene und genetische Mutationen zugrunde liegt. Die erste Manifestation ist meistens schon im Säuglingsalter, im Schnitt bei 18 Monaten. Bei den Patienten ist fast immer eine Knochenmarkstransplantation notwendig, weil sie sofort wieder Rezidive bekommen. Die Mortalität behandelt ist bei 54%. Trigger sind, wie auch bei der sekundären HLH, meist virale Infekte. Bei der sekundären oder erworbenen HLH, hier findet man keine Gendefekte und sie entstehen auf Rahmen einer Grunderkrankung, eben wie schon erwähnt, im Rahmen von Autoimmunerkrankungen oder Lymphomen. Sie haben keine Rezidive, das heißt, sie brauchen nach der Induktionstherapie auch keine Erhaltungstherapie Und die Mortalität behandelt, das sind die einzigen Daten, die da vorliegen, sind 15% allerdings von einem Zentrum, das auf das spezialisiert ist, diese Erkrankung sicher in der Frühphase schon erkennt. Deswegen ist die Mortalität so gering. Ich würde sonst sicher zwischen 50 und 60% annehmen. Und der Terminus des Makrophagenaktivierungssyndroms ist eigentlich das HLH, oder damit ist gemeint das HLH im Rahmen einer rheumatologischen Grunderkrankung. Was keinen Unterschied macht, aber der Ausdruck ist im Rahmen einer rheumatologischen Grunderkrankung. Gut, nochmal die Trigger, alle schon erwähnt. Hier die Gendefekte, die alle auf Perforin und die Degranulation der Natural Killer Zellen abzielt. Hier also bei primärer HLH, bei sekundärer HLH, die prädisponierenden Erkrankungen. Habe ich eigentlich eh schon erwähnt, hier im autoimmunologischen Bereich die myelodysplastischen Syndrome gehören auch dazu. Und auch medikamentös, zum Beispiel eben Zytostatika oder auch andere Medikamente wie Antidepressiva können dafür eine Prädisposition darstellen, weil sie offenbar auch interferieren mit der Effektivität dieser Natural Killer Zellen. Ja. Die Symptome, persistierendes Fieber haben sie immer. Es gibt keine HLH ohne Fieber, kann man sagen. Und wenn Sie das vermuten, machen Sie mal eine HF-Pause, ja, für 24 bis 36 Stunden und schauen, ob der Patient fiebert, weil wenn er nicht fiebert, hat er es nicht. Da sparen Sie sich dann viel andere diagnostische Maßnahmen. Sehr häufig kommt es auch zu einer Hepatosplenomegalie. Splenomegalie ein bisschen weniger, aber Hepatomegalie häufiger. Es kommt zu einer früher Leberdysfunktion. Wir haben jetzt gehört, 10% sind häufig, aber wir sehen es in der Frühphase der Sepsis eigentlich nicht so häufig. Das fällt auf einfach. Sie haben erhöhte LDA und die Patienten haben eine Blutungsneigung. Die bluten im Verlauf immer wieder. Das kann jetzt ein DSI sein oder im Rahmen einer Lebersynthesestörung auch das Ding, auch, aber Sie finden im Rotem meistens keine Pathologien, ja, und es wird ein bisschen vermutet, dass die Thrombozytenfunktion dafür verantwortlich gemacht werden muss, dass die Patienten so eine hohe Blutungsneigung hatten. Das sind oft auch Ausgangspunkt für sekundär nosokomiale Infektionen, diese Blutungen. Sie haben eine Zytopenie in mindestens zwei Zellreihen. Das Ferritin ist erhöht bei sekundären HLH-Fällen über 2000. Sie haben Nierenversagen, können auch ein ARDS, das kann auch Primärsymptomatik sein, haben. Sie können eine septische Kardiomyopathie oder einen hyperdynamischen septischen Schock entwickeln. Die ZNS-Symptome sind nicht so häufig. Ungefähr bei 30% äußern sich in reduzierter Vigilanz, aber vor allem in Krämpfen. Das ist typisch für die HLH. Bei primärer HLH ist diese neurologische Symptomatik ausgeprägter und die können auch ZNS-Folgeschäden haben. Die Kinder sind hauptsächlich Kinder. Also, wie erwähnt schon, die Zytopenien, über 80% haben sie eine Anämie mit einem Median von 7 Hb. Die Thrombozyten fallen. Hier gibt es eine große Diversität. Das kann ein bisschen erhöht oder auch deutlich reduziert sein. In der Regel liegen es so bei knapp unter 100.000. Die Leukopenie, auch bei der sekundären HLA, nicht, eigentlich nicht so ausgeprägt. Ungefähr Median um die 4.000. Das Ferritin ist erhöht, wie gesagt, um die 3.000. Bei den Kindern ist ein besonderes, sonst sagt man ja, je höher das Ferritin ist, desto wahrscheinlicher ist die MAS. Bei besonders hohen Ferritin ist es dann wieder nicht mehr so häufig oder ist nicht mehr so spezifisch. Bei den Kindern bei 10.000 ist es fast diagnostisch, aber bei Erwachsenen, wenn die extrem, exzessiv hohes Ferritin haben, dann sind da meistens Autoimmunerkrankungen oder Massivtransfusionen daran schuld und nicht das MAS. Sie haben erhöhte Leberwerte, meistens aufs 2- bis 3-fache erhöht. Die LDH, das Bili ist etwas erhöht und die Gamma-GT ist eigentlich ein guter Verlaufsparameter bei erfolgreicher Therapie. Sie haben exzessive Hypertriglyceridämie und eben die erwähnte Gerinnungsneigung. Diese Symptome sind in einem Score zusammengefasst worden, eben aus diesem Zentrum, da in einem kleinen Ort in Frankreich, das das zu einem Score zusammengefasst hat. Bei einem Score von 160 haben sie 50% Wahrscheinlichkeit und eine hohe Sensitivität und Spezifität. Und bei so einem Score rechtfertigt das bestimmt schon den Therapiebeginn. Zumindest mit Immunglobulinen und Kinaret. Gut, zur Diagnose gehört auch die Hämophagozytose im Knochenmark, die also durch die Makrophagen induziert wird. Das ist allerdings nicht spezifisch. Das gibt es auch bei der Sepsis und tritt auch im fortgeschrittenen Verlauf bei nicht allen Fällen von HLH auf. Besonders in der Initialphase, in der sie diese Erkrankung ja erwischen soll, fehlt sie oft. Das heißt, ein negativer Hämophagozytose im Knochenmark darf sie nicht davon abbringen, dass das trotzdem eine HLH sein kann. Wichtig ist der Ausschluss einer hämatologischen Grunderkrankung, weil die ja dann doch anders behandelt wird als die anderen HLH-Fälle im Regelfall. Was ist an der Diagnose problematisch? Es ist selten, es ist unterdiagnostiziert, es ist, äußert sich klinisch genauso wie die Sepsis und kann nur schwer voneinander unterschieden werden. Sie treten auch oft gleichzeitig auf. Das Bild ist nicht immer dasselbe, auch das klinische Bild nicht. Die Daten, die wir haben, sind hauptsächlich bei Kindern. Es gibt keine Guidelines und keine echte Standardtherapie, vor allem für die sekundäre HLH. Und der einzige echte Beweis, dass ein Patient eine HLH hat, ist ihr Therapieerfolg. Was ist bei der Therapie zu beachten? Sie müssen immer den Trigger mitbehandeln. Und erwähnenswert in dem Zusammenhang ist, dass bei EPV-assoziierter HLH neben den antiviralen Medikamenten, die aber bekannterweise nur mäßig wirksam sind, auch Abtera, also das Rituximab, verwendet werden sollte, weil das ist ein monoklonaler CD20-Antikörper, die B-Zellen eradiziert und man weiß ja, dass EPV-Viren in Abwehrzellen überleben können, dort praktisch überleben und dann sekundär wieder freigesetzt werden und so entziehen sich der Zytolyse und auch der Therapie über antivirale Medikamente. Hier eine Untersuchung, da hat man sich angeschaut, retrospektiv natürlich, die Patienten, die Rituximab im Schema hatten, die hatten also eine viel bessere unmittelbare klinische Verbesserung und auch eine rasche und nachhaltige Reduktion des Viral Loads bis unter die Nachweisgrenze. Das ist in anderen Case Series auch bestätigt worden. Interessant, im Jahr 2009 hat man sich retrospektiv die schwer verlaufenden HNN1-Fälle angeschaut und ist draufgekommen, dass 36% dieser Patienten ein HLH hatten und dass sie eine hohe Mortalität hatten, denn im Median der übrigen Patienten um die 50 und die HLH fast 90%, da sind fast alle gestorben. Es waren im Median des Ferritin deutlich höher, sie sind da mit fast 8000, während die anderen Patienten nur so um die 1000 hatten. Also so könnte man es auch differenzieren und das ist das Überleben ohne HLH und das mit HLH. Da ein guter Review zu dem Thema, wie Viren das HLH anheizen und verursachen können. So, zu der Therapie. Es gibt antizelluläre und immunsuppressive Therapiestrategien. Die einzigen zwei prospektiven Studien, die es zu dem Thema gibt, sonst gibt es nur Case Reports und keine Case Series, sind mit diesem antizellulären immunsupprimierten Schema gemacht worden, nach einem oder zwei Protokolle, dem HLH-94-Protokoll. Und 2004 wurde das Protokoll ein bisschen geändert. Und es gibt Antizytokin-Strategien. Die antizellulären Therapien, insbesondere das Etoposid, das ja aus der Frühphase der Tumor Therapie stammt, führt halt zu einer nachhaltigen und kompletten Depression von T- und B-Zellen, zu einer lang anhaltenden Aplasie für 10 bis, also 10 bis 20 Tage, zu einer Thrombopenie. Also das ist eine ziemlich giftige Sache. Zusätzlich hat man das auch kombiniert noch mit Cyclosporin und Cortison. Die sind wesentlich weniger giftig, könnten in der Sepsis sogar in Teilbereichen kontributiv sein. Die Immunglobuline, eben hier das Kineret, wie schon erwähnt. Auch IL-6-Blockade mittels monoklonaler Antikörper wird überlegt. Da gibt es aber, glaube ich, nur einen Case-Report darüber, der auch erfolgreich war. Und man überlegt natürlich auch das Interferon Gamma, das ja hauptsächlich für die Anheizung der Makrophagen verantwortlich gemacht wird, zu blockieren. Da gibt es aber nur eine Phase-3-Studie, deren Ausgang ich nicht kenne. Gut, das überspringen wir. Die Frau Janaka hat in den frühen 60er Jahren begonnen, sich dafür zu interessieren, gemeinsam mit den Amerikanern eine Registry entwickelt und sich die HLH-Fender, das waren alles oder die meisten davon familiäre Fälle kindlicher HLH. Da war die Mortalität extrem hoch, 96% unbehandelt. Sie hat mitgeholfen, diagnostische Kriterien zu entwickeln und ein genetisches Testverfahren einzuführen, damit man die Genlotsie lokalisieren kann. Damals hat man herumprobiert mit eben Etoposid und auch interessanterweise Plasma Exchange. Das HLH-Schema bei Kindern, also bei genetischen primären HLH-Fällen ist 8 Wochen Induktion mit Fortequasin, Etoposid und weil die Kinder eben ausgeprägte neurologische Symptomatik haben, die dann zur Folgeschäden kommt, auch Methotrexate intertekal, gefolgt von einer Haltungstherapie, die eigentlich dazu gedacht ist, die Kinder zur Knochenmarkstransplantation zu führen mit Fortequatin, CSH und eben weiterhin Methotrexat intertekal. Die erste Studie 1994 hat ein 5-Jahres-Überleben mit dem Schema mit 56% gebracht. Auffallend war aber, dass die meisten Patienten, also 80%, wenn sie verstorben sind, dann in den ersten Wochen verstorben sind. Und es gab die Theorie, dass man halt diesen Cytokine Storm in der Initialphase zu wenig Herr wird und hat dann das Cyclosporin A, das ursprünglich erst in der Erhaltungstherapie enthalten war, dann primär gemacht. Das hat aber die Mortalität nicht deutlich reduzieren können. Was ist also die Problematik von dieser Therapie? Wie gesagt, die einzig zwei prospektiven Studien gibt es nur zu dieser Therapie, ist, dass sie zu einer schweren protrahierten Immunsystem und Blutungsneigung führen und dass sehr viele Patienten an einer unkontrollierten Sepsis sterben. Die Studien sind fast nur an Kindern mit primärer HLH gemacht, also die Patienten, die wir sehen mit sekundärer HLH, da wissen wir eigentlich relativ wenig drüber. Und es gibt auch die Empfehlung unter dieser Therapie, dass man aggressiv Blutprodukte substituieren soll und die Plättchen über 50.000 halten soll. Ähnlich wie bei Knochenmarkstransplantierten. Eine BCD- und Pilzprophylaxe wird empfohlen und Behandlung. Und es gibt eine niedrige Schwelle für Breitbandantibiose. Die sekundäre HLH brauchen keine Erhaltungstherapie, weil sie keine Remission, also keine Rezidive zeigen und daher auch keine Erhaltungstherapie. In dieser retrospektiven Kohortstudie an 23 HLH-Kindern hat man verglichen etoposidhaltige Schemata mit nicht etoposidhaltigen Schemata. Hier Plasma Exchange, also hier wurden in beiden Gruppen Plasma Exchange verwendet, IBIC und Methylprednisolon. Und man sieht ja hier deutlich, dass die Kinder, die mit Etoposid behandelt wurden, einfach häufiger sterben an unkontrollierbaren Infektionen. Und man stellt hier schon die Frage, ob das sinnvoll und hilfreich ist. Die Antizytotoxin-Strategien haben den Sinn, dass diese proinflammatorischen Zytokine neutralisiert werden. Hier die Immunglobuline, es gibt das monovalente IgG, Privigen, das soll hochdosiert verwendet werden mit 1,6 Gramm pro Kilo und Tag, oder das Pentaglobin auch mit 0,5 bis 1 Gramm pro Kilo und Tag. Das reißt ein ordentliches Loch ins Budget. Das ist schon ein Kleinwagen. Für 3 Tage, und das kann dann alle 3 bis 4 Wochen, weil so lange ist die Halbwertszeit von den Immunglobulinen, kann das wiederholt werden. Es ist besonders in der Frühphase recht effektiv. Wir hatten einen Fall, das war eine bauchchirurgische Patientin, die hochgefiebert hat, Bili hatte und eigentlich kein Keim, kein Fokus. Und allein auf diese Maßnahme haben sich diese Symptome inklusive des Bilis, des Fiebers und Ding alles zurückgebildet. Wir haben dann Kinaret verwendet, um eine nachhaltige Remission zu erreichen, aber das wäre an sich gar nicht notwendig gewesen. Also in der Frühphase kann das schon reichen. Es wird aber in den meisten Fällen mit Cortison kombiniert angewendet. Dieser retrospektiven Kohorte sieht man, dass diese Antizytokin-Strategien, also IBIC und Dexamethason, eigentlich gleich effektiv sind wie die adiposithaltigen Schemata. Hier hat man noch als dritte Gruppe die Non-Responder, die dann sekundär mit einem HLH-Protokoll behandelt, mitgenommen. Die waren eigentlich alle eher gleich effektiv. Das zeigt sich auch in einer anderen retrospektiven Studie. Also der Glaube an die Evidenz muss der Eminenz weichen, weil in dem Fall gibt es also wirklich nur Case Series und Fallberichte. Zum Anakinra. Interessant ist, dass im Rahmen einer Studie, wo es Antizytokin-Strategien auch in der Sepsis verfolgt wurden, die alle negativ waren, wie wir wissen, ist auch Anakinra bei septischen Patienten versus Placebo ausprobiert worden. Und man sieht in dieser retrospektiven Analyse, dass die Patienten mit früher hepataler Dysfunktion einfach ein viel besseres Überleben hatten. Da dürften einige Maßpatienten dabei gewesen sein. Aber was man auch sieht, mit dem Anakinra kann man nichts anrichten. Die sterben nicht häufiger. Zum Anakinra gibt es jede Menge Case Reports und Fallstudien, die alle ähnliche Effektivität zeigen, aber sicher keine prospektiv randomisierte Studie. Auch wir haben das gemacht mit 8 Patienten mit erwachsenen sekundären HLH-Patienten. Die waren alle relativ krank. Sie sind an SOFA-Score von Mittel 10, die waren schon wirklich krank. 2 Patienten sind in der Akutphase verstorben, ähnlich wie bei dem anderen Schema. Die konnten einfach nicht in den Griff kommen, konnten wir nicht in den Griff kriegen. 6 Patienten haben die Intensivstation verlassen und 4 Patienten sind dann wirklich nach Hause gegangen. Also die Mortalität trotzdem hoch, und das bei 50%. Als Rescue-Therapie, da sind sie sich nicht ganz einig. Wie gesagt, die Amerikaner, die hängen eher am Adiposit-Schema, weil das einfach rechtlich besser ist, wenn man prospektive Studien verwendet und nicht da so herumprobiert. Aber hier kann man auch Jakavi verwenden, das Ruxolitinib. Das hemmt Janus-assoziierte Kinasen, die in der postrezeptionalen Signaltransduktion von Zytokinen eine Rolle spielt. Diese hemmt und dann die Proliferation, sekundäre Proliferation, Zellproliferation hemmen kann. Das kommt aus der Rheumatologie beziehungsweise aus der Behandlung myeloproliferativen Erkrankungen und auch der kortikoidresistenten GVHD. Da gibt es aber nur einen Tierversuch dazu. Man kann auch überlegen, ATG zu verwenden oder einen CD52-Antikörper, der aber besser steuerbar ist. Aber dazu gibt es fast keine Studien. Die meisten wechseln dann zu einer zytotoxischen Therapie. Zusammenfassend kann man sagen, das ist jetzt nicht mehr ausgegangen, aber Sie haben einen hochfiebernden Patienten ohne Keim und ohne Fokus mit einer frühen hepatalen Dysfunktion. Machen Sie ja Ferritin, wenn das hoch ist, machen Sie den Score. Wenn der 160 ist, dann rufen Sie den Hämatologen an, der soll eine Knochenmarksbiopsie machen. Wenn Sie es dann finden, wissen Sie sicher oder fast sicher. Und behandeln Sie früh, schon, nämlich schon zu dem Zeitpunkt mit IBIC und Interleukin-1-Rezeptorblocker, weil damit schaden Sie dem Patienten sicher nicht, auch wenn Sie sich in der Diagnose geirrt haben. Sepsis und HLH kann man eigentlich nicht wirklich unterscheiden, treten oft gleichzeitig auf und frühe Behandlung rettet Leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.